On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh.
Das Gesetz ist verabschiedet. Ja, und das ist eine lebensrettende Entscheidung. So hat es der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Wochenende formuliert. Gemeint ist natürlich das 60 Milliarden schwere Ukraine-Paket, das nun endlich das amerikanische Repräsentantenhaus am Samstag gebilligt hat. Große Freude also in der Ukraine, Riesenerleichterung in den Vereinigten Staaten und im Rest der westlichen Welt sowieso. Endlich kann man auf die Amis wieder zählen. Die Frage ist jetzt natürlich, bringt das die entscheidende Wende? Das alles gucken wir uns heute mal genauer an im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Montag, den 22. April. Dazu schalten wir zu unserer Korrespondentin Sophia Dreisbach in Washington und sprechen mit unserem Kollegen Ralf Bollmann, der vor einigen Tagen noch mit Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Ukraine unterwegs war. An dieser Sendung haben Michael Götz, Anne Hartmann und Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Three of our primary adversaries, Russia and Iran and China, are working together, and they're a global threat to our prosperity and our security. Their advance threatens the free world, and it demands American leadership.
Da hören wir doch einen offenbar entschlossenen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Ja, und das ist eine gute Gelegenheit, gleich mal nach Washington zu schalten, wo unsere Amerika-Korrespondentin Sophia Dreisbach sitzt. Hallo Sophia.
Hallo liebe Corinna.
Sophia, Mike Johnson hat es eben gesagt, jetzt braucht es American Leadership. Sind die Amis jetzt wieder zurück auf der Weltbühne?
Es wäre schön, wenn sich das so klar sagen ließe. Und man muss sagen, es ist ein wahnsinnig gutes Zeichen, dass sie nach monatelangem Ringen jetzt endlich die Einigung über die Ukraine-Hilfen erreicht haben. Aber das Ganze ist auch irgendwie insofern ein vorsichtiger Frieden, ein vorsichtiger Fortschritt, weil Mike Johnson innerhalb der Republikaner immer noch wahnsinnig unter Druck steht. Also das wird sich zeigen müssen, wie das in der Zukunft ausgeht.
Ja, was wurde denn konkret beschlossen? Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Es war ja nicht alleine die 60 Milliarden Dollar für die Ukraine, sondern es war ein ganzes Paket, oder?
Genau, es war ein ganzes Paket mit vier verschiedenen Themen. Der größte Teil, das war die Ukraine, wie gesagt, mit den 60 Milliarden. Dann gehen 26 Milliarden nach Israel beziehungsweise als humanitäre Hilfe nach Gaza und dann noch weitere Milliarden nach Taiwan. Und das ist ein innenpolitisch sehr wichtiges Thema. Es ist einen Schritt weiter gegangen in dem Versuch, TikTok hier zu verbieten, sollte sich das nicht von China lösen.
Genau, das ist ja eine ganz eigene Debatte, die hier jetzt auch sozusagen im Paket mit verhandelt wurde und offensichtlich beschlossen wurde. Vielleicht noch eine kurze Frage zu den 60 Milliarden. Einerseits amerikanische Rüstungsgüter und andererseits aber Darlehen. Also da fließt jetzt erstmal keine altruistische Hilfe, sondern hofft man allen Ernstes, dass das Geld auch wieder zurückkommt?
Das ist ehrlich gesagt vor allem ein Schritt gewesen, vermutlich um einige Kritiker zu besänftigen. Also offiziell sind 10 Milliarden davon als Darlehen angelegt. Es ist aber auch schon festgehalten in diesem Gesetz, dass das Ganze ab 2026 von Präsidenten erlassen werden könnte. Also wer weiß, ob jemals Geld aus der Ukraine zurückkommt. Und grundsätzlich ist es so, dass viele Milliarden dieser Hilfen für die Ukraine in die amerikanische Rüstungsindustrie fließen. Das betonen sie auch immer wieder, dass es eigentlich im weitesten Sinne ins eigene Land geht und davon dann die Ukraine profitiert.
Ja, in der Tat, also ein eigenes Stimulusprogramm für die heimische Wirtschaft. Wird das denn jetzt die große Wende im Ukraine-Krieg bringen? Wie wird die Wucht des Paketes in Amerika selbst eingeschätzt?
Also hier wird das schon für wahnsinnig wichtig gehalten. Und es ist einfach so, dass Wenn es nicht zu diesem Hilfspaket gekommen wäre, ist es ganz klar, dass die Chancen der Ukraine weitaus schlechter gewesen wären. Aber grundsätzlich ist es so, dass man erstmal abwarten muss. Also für die Ukraine ist es ein großer Gewinn und auch hier wird es als ein solcher verkauft. Im Gegensatz zu dem zur Haltung der rechten Republikaner, des rechten Flügels der Republikaner. Für die ist das quasi, wie Marjorie Taylor Greene das formulierte, der Ausverkauf von Amerika.
Die Abstimmung war ja so wichtig, dass wir ruhig noch mal zwei Schritte zurücktreten wollen, wissen wollen. Lange Zeit hat es ja nicht geklappt, also ein halbes Jahr lang hat man da rumgerudert und war es alles andere als sicher, dass die Sache durchgeht. Warum hat es denn jetzt geklappt?
Ja, das Ganze ist interessant, weil Mike Johnson, bevor er Sprecher wurde, ja sehr unerwartet gegen alle Ukraine-Pakete gestimmt hat und sich dann eben auch, wie gesagt, sehr lange geweigert hat, das vom Senat vorgeschlagene Paket zur Abstimmung zu bringen. Aber er selber sagt, dass er durch Briefings, durch nachrichtendienstliche Briefings an den Punkt gekommen ist, wo er sagt, wir brauchen diese Hilfe. Und es ist so, dass er in der vorvergangenen Woche bei Trump in Florida war. Und man kann sehr davon ausgehen, dass er sich dort quasi das Okay geholt hat, diese Vorschläge zu machen, dieses Paket zu schnüren. Denn er hatte das vorherige, also Trump hatte das vorherige, in dem es weniger Zugeständnisse an die Republikaner gab, abgelehnt, beziehungsweise es ablehnen lassen.
Trump ist überhaupt ein wichtiges Stichwort. Also offensichtlich hat sich bei dem auch einiges getan. Woran liegt das?
Es dürfte vor allem daran liegen, dass Trump kein Interesse daran hat, dass wenige Monate vor der Wahl im November jetzt wieder Chaos unter den Republikanern ausbricht. Es ist ganz klar, dass die Fraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus wahnsinnig gespalten ist. Darüber kann nichts hinwegtäuschen. Aber wenn jetzt der Sprecher wieder angesägt würde, wenn er sogar abgesetzt würde, das würde wieder Wochen des Chaos nach sich ziehen. Und außerdem sähe es nicht gut aus, wenn ein republikanischer Sprecher, wie das passieren könnte, wenn es zum Versuch der Absetzung kommt, dann von den Demokraten gerettet wird. Das ist beides nicht in Trumps Sinne.
Ja, also da auch wieder vollkommen opportunistisch unterwegs, muss man sagen. Eine klare Linie hat Trump in Sachen Ukraine offensichtlich nicht, oder?
Ja, es ist wie alles, was Trump tut, ein wenig erratisch. Also in diesem Fall muss man ganz klar sagen, das dürfte nicht aus Interesse an Hilfe für die Ukraine per se entstanden sein, sondern aus parteipolitischem Kalkül vor der Wahl.
Muss denn Mike Johnson jetzt eigentlich noch Gegenwind aus der eigenen Partei fürchten? Es war ja doch die über die Hälfte, die dann seiner eigenen Partei der Republikaner, die nicht mitgestimmt haben, also die das Ganze abgelehnt haben. Und seine größte Widersacherin Marjorie Taylor Greene hat sich ja ziemlich abfällig danach geäußert. Auch da können wir noch mal reinhören.
We had members of Congress in there waving the Ukrainian flag on the United States House of Representatives floor while we're doing nothing to secure our border. I think every American in this country should be furious. I support my majority. I support the majority next time. I do not support Mike Johnson. He's already a lame duck.
Sophia, muss er da noch einiges fürchten?
Es ist definitiv so, dass das noch nicht ausgestanden ist. Marjorie Taylor Greene hatte sich in den vergangenen Tagen vor der Abstimmung ein bisschen zurückgehalten. Und das war auch interessant, weil Trump in einem kleinen Seitenhieb auf sie nach dem Treffen mit Johnson gesagt hatte, dass dieser in schweren Zeiten eine gute Arbeit mache und dass das wohl auch die Parteikollegin Marjorie Taylor Greene verstehen würde. So ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aber gleichzeitig hat sie sich jetzt am Wochenende wieder hingestellt und gesagt, er hat, wie gesagt, der Ausverkauf von Amerika habe mit Johnson begonnen. Er habe Amerika betrogen und wenn er nicht zurücktrete, dann werde er abgesetzt. Also offenbar hat sie immer noch vor, diesen Schritt zu gehen.
Ja, inwieweit spricht sie denn da für den Rest der Partei, die dem ganzen Ablehnen gegenüberstehen? Also ist sie da eine besonders extreme Position oder ist sie tatsächlich das Sprachrohr so einer ganzen, der Mehrheit letztendlich der Republikaner? Wie würdest du das einschätzen?
Also zum Glück muss man sagen, kann man sie noch nicht als Sprachrohr dieser ganzen kritischen Ukraine-Fraktion betrachten. Es gibt welche, die sehen das als kritisch, dass es dieses Paket gibt. Aber man muss sagen, dass Marjorie Taylor Greene ganz klar der äußerste Rechte oder auch der radikalste Rand der Republikaner ist. Und bislang haben sich öffentlich nur zwei weitere Republikaner aus diesem Flügel dazu bekannt, dass sie einen Absetzungsversuch unterstützen würden. Aber die Krux ist gleichzeitig, dass das schon reichen würde bei der knappen Mehrheit. Und deswegen käme es eben bei der Rettung auf die Demokraten an.
Ja, interessant, ne? Also im Grunde genommen, da ist die Zukunft der Republikaner jetzt noch relativ unklar, ne? Also es gärt ganz offensichtlich in der Partei, selbst wenn Trump jetzt die Hände drauf hält und sagt, so und so wird's gemacht, aber offensichtlich gehen da nicht alle mit, ne? Stehen denn da jetzt noch weitere Entscheidungen an, in denen sich die neue Zusammenarbeit zwischen Demokraten und einem Teil der Republikaner bewähren könnte? Oder ist das erstmal das Ende der großen Einigkeit?
Also das war jetzt erstmal die ganz große Frage, die ja hier seit Monaten wirklich ungeklärt in der Luft hing. Und deswegen kann man das durchaus als großen Sieg betrachten. Aber wenn es jetzt in den kommenden Wochen dazu kommen sollte, dass Marjorie Taylor Greene tatsächlich versucht, Johnson abzusetzen, dann wird das nochmal ganz neu die Linien innerhalb der, vor allem der Fraktion im Repräsentantenhaus zeigen. Und dann wird sozusagen der Streit und der Clinch der Republikaner nochmal ganz öffentlich zur Schau gestellt werden.
Wie hoch schätzt du denn die Chancen ein? Ist es 50-50 oder ist er jetzt erstmal relativ safe? Wie würdest du es sagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist schon so, dass Trump durchaus einen großen Einfluss auf Marjorie Taylor Greene hat. Aber auf der anderen Seite hatte der seine Position ja klar gemacht und sie hat jetzt am Wochenende trotzdem wieder Krawall geschlagen. Also der Frau ist in diesem Sinne alles zuzutrauen. Das heißt, ich halte es durchaus für möglich, dass dieser Schritt noch kommt.
Und wie geht es jetzt mit den Ukraine-Hilfen weiter?
Also da hofft man darauf, dass das jetzt eigentlich nur noch pro forma verabschiedet werden muss im Senat. Das dürfte mit großer Sicherheit passieren. Und Präsident Biden hat auch schon gesagt, dass er die Gesetze dann unterschreiben wird, womit das Ganze dann gültig wäre. Also dann wäre das Thema endlich in trockenen Tüchern.
Und dann könnte auch relativ schnell geliefert werden. Da sind die ja offensichtlich, die Amis, fixer als hierzulande, ne? Wir müssten erstmal die Produktion anschmeißen.
Ja, also man kann hoffen, dass es nicht ewig dauern würde. Auf der anderen Seite hatte Zelensky auch deswegen so sehr darauf gedrängt, dass es bald zu diesem Paket kommt, weil er weiß, dass das Ganze dann doch immer dauert, bis die konkreten Hilfen ankommen. Also das wird schon einen Moment dauern.
So, und was hast du denn jetzt vor? Du ziehst ja heute nochmal Trump rein, oder? Was steht an?
Genau, heute ist zwar nicht offizieller Prozessauftakt, aber der eigentliche spannende Teil des Prozesses in New York im Schweigegeldverfahren.
Ja, gegen Trump, ne?
Genau, gegen Trump geht los und da wird heute um 9:30 Uhr wird das Ganze mit den Auftaktplädoyers beginnen, Verteidigung und Anwälte und das dürfte sehr spannend werden.
Ja, das erste Strafverfahren, das sich gegen einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten richtet. Das nimmt jetzt endlich Fahrt auf. Ja, und dann hören wir dich dazu wahrscheinlich auch morgen schon wieder in der Sendung, ne? Die macht Kati Jakob und du stehst auch ganz oben auf der Einladungsliste, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das kann sehr gut sein, ja. Hier ist ja immer genug los.
Sehr schön. Herzlichen Dank soweit und dann freue ich mich, wieder von dir morgen zu hören. Tschüss, liebe Sophia.
Sehr gerne. Tschüss.
Nun können es die Amerikaner ja nicht alleine wuppen und bis vor kurzem war auf sie ja auch kaum Verlass. Deshalb hat sich niemand geringer als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck letzte Woche ins Zeug geworfen und ist überraschend nach Kiew gefahren. Übrigens nicht alleine, sondern mit einer ganzen Delegation von Vertretern der Rüstungsindustrie zum Beispiel. Das dürfte ein ziemlich ungewöhnlicher Anblick gewesen sein und das kann ich jetzt meinen Kollegen Ralf Bollmann fragen. Er ist stellvertretender Ressortleiter im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und sitzt mir jetzt im Berliner Studio gegenüber. Hallo, lieber Ralf.
Hallo.
Vielleicht mal vorneweg. Also das Rüstungsthema würde man ja eher beim Verteidigungsminister Boris Pistorius vermuten. Warum fühlt sich jetzt Habeck dafür zuständig?
Dafür gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Also rein formal betrachtet könnte man sagen, das Wirtschaftsministerium ist für die Rüstungsexportkontrolle zuständig. Das war ja früher oft ein schwieriges Thema, weil die Stimmung ja eher gegen Rüstungsexporte war. Das hat sich ja jetzt gedreht. Und zweitens sieht er sich als Wirtschaftsminister natürlich auch zuständig für die Förderung der Rüstungsindustrie. Und drittens, und das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt, gehörte er ja zu den ersten deutschen Politikern, ich glaube, er war sogar der erste deutsche Politiker, der Waffenlieferungen an die Ukraine verlangt hat. Und zwar schon vor dem russischen Überfall, also dem ganz großen Angriff auf das ganze Land vom 24. Februar 2022. Er war ja im beginnenden Wahlkampf 21 als Parteivorsitzender schon mal in Kiew und hat da damals, Zitat, Defensivwaffen für die Ukraine gefordert und damit ziemlich viel Ärger bekommen. Da stand er ziemlich allein auf weiter Flur. Es gab Kritik nicht nur aus der eigenen Partei, sondern auch aus anderen Parteien und auch damals aus dem außenpolitischen Establishment.
Ja, leider hat er ja Recht behalten, wie man sieht. Und jetzt geht es ja bei weitem nicht mehr nur um Defensivwaffen im weitesten Sinne, sondern es geht um ganz ganz viel mehr. Vielleicht erzählt uns doch mal ein bisschen was von der Reise. Es war ja streng geheim. Seit wann wusstest du denn davon?
Ja, die mitreisenden Journalisten werden natürlich schon mit ein bisschen Vorlauf informiert, weil man ja Dinge organisieren muss. Ist bei der Ukraine nicht so kompliziert. Man kann ja visafrei dahin reisen. Aber trotzdem, ein paar Dinge müssen ja im Vorfeld geklärt werden. Aber es gibt natürlich sehr strenge Sicherheitsvorschriften, über die man vielleicht im Einzelnen gar nicht so sprechen darf. Aber was zum Beispiel auch immer wichtig ist, ist, dass man über irgendwelche Termine immer erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand im Nachhinein berichtet. Damit Leute, die der Delegation möglicherweise ans Leder wollen, es eben nicht vorher schon wissen. Hm. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob über irgendwelche Geheimdienstkanäle möglicherweise die Russen informiert werden oder nicht. Aber auch dazu bekommt man von niemandem irgendeine verlässliche Auskunft. Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass Putin jetzt absichtlich irgendeinen westlichen Spitzenpolitiker in die Luft jagen würde. Das wäre ja doch eine Eskalationsstufe in dem Konflikt, die er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch nicht wollen kann.
In der Tat, da kann man sich als mitreisender Journalist doch einigermaßen
etwas sicherer fühlen. Das habe ich auch gedacht, würde ich mich jetzt sicherer fühlen, wenn ich alleine hinfahren würde oder mit dem Minister. Das ist vielleicht sogar das Spannendste, das sollte man vielleicht noch mal sagen, bevor wir über diese ganzen Rüstungsgeschichten dann detaillierter reden. Es ist ja eine merkwürdige Mischung in dem Land, also gerade in Kiew, was ja relativ sicher ist, weil die Luftabwehr auf die Hauptstadt, auf Kiew konzentriert ist, das, was die Ukraine hat an Abwehrwaffen. Das heißt, auf der Oberfläche ist das ein völlig normales Leben. Es gibt vielleicht sogar ein paar Dinge, die besser funktionieren als in Deutschland. Ich fand zum Beispiel, diese Tankstellen auf den Landstraßen waren irgendwie schicker und moderner, was so den Gastrobereich betrifft und so. Das Internet ist natürlich, ja, hätte ich beinahe gesagt, besser als in Deutschland.
Und so weiter.
Die Bahn ist pünktlicher natürlich. Ja. Und die Leute, es war jetzt nicht so schönes Wetter, aber wenn die Sonne geschienen hätte, wären die Leute auch im Straßencafé gesessen in Kiew und so weiter. Und doch kriegt man halt immer Dinge vom Krieg mit. Es gibt dann immer wieder diese Blumenfähnchen-Fotos von den Gefallenen aus dem Krieg. Und es gibt halt doch auch immer wieder Luftalarm. Also es gibt so eine App, das ist so ein bisschen wie die Corona-Warn-App in Deutschland, wenn das jetzt nicht zynisch klingt, die einen halt vor, also den Luftalarm dann gibt. Allerdings sehr allgemein und sehr häufig auch in Situationen, wo es für die konkrete Stadt eigentlich gar keine konkrete Bedrohung gibt. Und dann muss man eigentlich immer in irgendwelchen Gruppen, dann nochmal Messenger-Gruppen, dann nochmal nachschauen, was da eigentlich genau los ist und ob das wirklich eine akute Bedrohung ist. Also wenn es eine Rakete ist zum Beispiel, ist es gefährlicher, weil die ja schneller fliegt. Wenn es irgendwie nur ein Flugzeug ist, ein russisches, was den ukrainischen Luftraum da eingedrungen ist, ist es vielleicht nicht so akut, weil sich das ja langsamer fortbewegt und man dann erstmal gucken muss, wo fliegt das überhaupt hin? Ist das überhaupt ein Flugzeug, was irgendwelche Bomben abwerfen will oder so? Und in Bezug darauf war es natürlich ganz gut, die Sicherheitsleute dabei zu haben, die das vielleicht etwas präziser einschätzen können, ob man jetzt wirklich in den Luftschutzkeller gehen sollte oder jetzt erstmal ruhig bleiben sollte. Immer runterzugehen geht eigentlich nicht. In Kiew ist eigentlich jeden Tag irgendwie Alarm. In Charkiw mehrmals am Tag, da sollte man eigentlich vielleicht runtergehen, weil das ja eine Stadt ist ganz nah an der Grenze oder an der Frontlinie, die wirklich sehr häufig ja im Moment bombardiert hat, wird auch Wohnviertel, was in anderen Städten nicht so der Fall ist. Also sehr unterschiedliche nach Regionen. Ganz im Südwesten an der Grenze zu Ungarn, Transkarpatien, da gab es ja noch so gut wie gar keine Luftangriffe und da gehen ja jetzt auch viele hin. Also auch so IT-Firmen, die ja nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, die bisher vielleicht in Charkiw gefahren, das war ein großer Schwerpunkt der ukrainischen IT-Branche, die flüchten sich jetzt dahin, weil es da eben sicherer ist.
Also irre, was sich dann natürlich auch die ganze Zeit in dem Land tut. Ne?
Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass für Habeck dieser Eindruck, ich meine, man muss den ja nicht bekehren. Wie gesagt, er war ja schon immer einer von denen, die gesagt haben, wir müssen dem Land helfen und so. Aber das nochmal so hautnah wieder zu erleben, also wir waren ja, also er war ja auch einmal im Luftschutzkeller im Hotel in Kiew. Das ist schon nochmal was anderes. Und wir haben tatsächlich auch, kurz bevor wir zurückgefahren sind, in der Nähe von Odessa noch die Folgen eines Raketeneinschlags gesehen. Da war noch eine riesige Rauchwolke an einem Hafen in der Nähe der Stadt, wo tatsächlich ein paar Stunden vorher offenbar Raketen eingeschlagen waren.
Also genau, ihr seid da auch richtig rumgereist. Ne? Aber vielleicht mal zu der Delegation. Wer war denn da mit? Tatsächlich auch einige Vertreter der Rüstungsindustrie. Ne?
Also es war eine sehr kleine Delegation, aber so ungefähr die Hälfte der Wirtschaftsvertreter hatten irgendwas mit Rüstung im weiteren Sinne zu tun. Also die Firma Diehl, die diese Iris-T-Abwehrsysteme herstellt, ganz wichtiges Thema natürlich im Moment für die Ukraine. Ein Startup aus München, inzwischen ein recht großes Startup, das Drohnen produziert, auch für den zivilen Bereich, aber eben auch für die militärische Aufklärung. Und drittens noch eine Firma, die auf Minenräumung spezialisiert ist, was ja in diesen Gebieten, die zwischenzeitlich russisch besetzt waren, als die Russen am Beginn des Krieges ja schon relativ weit vorgedrungen waren, da jetzt sozusagen überhaupt erstmal dafür sorgen soll, dass man sich da wieder einigermaßen gefahrlos bewegen kann.
Und wie ist es denn eigentlich bei diesen Rüstungsherstellern? Also so ein Helmut Rauch, der Chef des Waffenherstellers Diehl Defense, den du eben jetzt schon erwähnt hast, war der auch schon mal in der Ukraine? Tun das diese Rüstungsherstellern?
Ja, also zum Teil schon. Insbesondere dieser Drohnenhersteller, der hat uns ganz stolz seinen Pass gezeigt, wo ganz viele ukrainische Stempel schon drin waren.
Das ist Florian Seibel.
Genau. Weil die halt tatsächlich auch schon eine Produktionsstätte im Land haben und jetzt aus Anlass der Reise noch eine zweite eröffnet haben. Und das ist genau das, was ja auch Habeck vorantreiben will, dass man eben Fabriken in der Ukraine selber baut, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Also einerseits, weil das natürlich dann näher ist von den Nachschublinien her, weil wir als westliche Länder vielleicht dann auch weniger unmittelbar involviert sind in den Konflikt und weil es natürlich letztlich auch eine Maßnahme zum wirtschaftlichen Wiederaufbau dann ist. Das war ja ein Vorschlag, den Habeck und Selenskyj dann auch gemeinsam gemacht haben nach ihrem Gespräch da vor Ort, dass sie gesagt haben, diese Wiederaufbaukonferenz, die im Juni in Berlin stattfinden soll, die war ja eigentlich gedacht, eben über Wiederaufbau im klassischen Sinne zu reden. Also Häuser, Infrastruktur und was alles kaputt gegangen ist. Und dafür ist es ja eigentlich, wenn man sich mal die Kriegslage im Moment nüchtern betrachtet, eigentlich noch zu früh. Das ist, da redet man ja über eine fernere Zukunft. Und deshalb war jetzt eben der Vorschlag von Habeck und Selenskyj zu sagen, lasst uns da doch vorrangig über den Aufbau der Rüstungsindustrie vor Ort sprechen.
Und wieso kommt man darauf, ehrlich gesagt, zwei Jahre nach Beginn des Krieges?
Das ist eine gute Frage. Naja, ich glaube, ein Grund ist schon, dass man zumindest ganz am Anfang eben nicht damit gerechnet hat, dass es so lang geht. Es war ja in den allerersten Tagen, war ja sogar die Erwartung, Russland würde das Ganze total aufrollen und dann wäre überhaupt nichts mehr zu machen. Ich glaube, das ist in der Tat einfach so ein langsamer Erkenntnisprozess. Und wenn der Krieg kürzer gewesen wäre, jetzt alles im Konjunktiv, dann hätte es sich ja tatsächlich nicht gelohnt. Also ich meine, bis so eine Fabrik steht, das dauert ja ein bisschen. Und wenn man da ein Jahr Krieg geführt hätte, sage ich jetzt mal, und zwei Jahre an so einer Fabrik baut, wäre das ja einigermaßen witzlos gewesen. Dazu sagt Habeck allerdings jetzt, ganz egal, es ist ja klar, die Bedrohung durch Putin wird wie auch immer bleiben. Das heißt, wir müssen ja auch unsere eigenen Armeen ausrüsten. Und wenn der Bedarf in der Ukraine irgendwann hoffentlich nicht mehr so groß sein sollte, weil dieser schlimme Krieg zu Ende ist oder vielleicht nicht mehr mit dieser Intensität geführt wird, dann werden wir das immer noch brauchen können und dann ist es für die Ukraine ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, mit dem Verkauf von Waffen in die westlichen Länder ein bisschen Geld für den Wiederaufbau und für den ökonomischen Wiederaufschwung zu verdienen.
Genau, also ein deutliches Zeichen, das wird eine langfristige Sache, hier ist ein langfristiges Commitment.
Ja, genau. Ich meine, auch wenn man sich jetzt mal die Situation anguckt, die Ukraine ist sehr in der Defensive. Was sollte es für Putin auch für einen Grund geben, sich da jetzt kurzfristig auf Verhandlungen einzulassen? Er hofft ja auch immer noch, dass Donald Trump gewählt wird im November, dass dann vielleicht die Unterstützung der Amerikaner trotz dieses Bekenntnisses im Kongress jetzt am vergangenen Wochenende irgendwann dann doch erlahmt und nachlässt. Und ja, genau. Und das wird auf jeden Fall leider noch dauern.
Vielleicht eine letzte Schleife nochmal zu Amerika. Da deutete sich ja schon Ende vergangener Woche an, dass da jetzt der große Durchbruch bevorsteht. Hat das schon auf die Reise niedergeschlagen? Hat sich Habeck dazu geäußert oder jedenfalls intern irgendwie dazu verhalten?
Ja klar, das war ein Thema, was irgendwie über allen Gesprächen schwebte, muss man sagen. Dass, was passiert mit den Hilfen aus Amerika? Müssen die Europäer das kompensieren? Könnten sie das im Fall der Fälle kompensieren? Aber dazu muss man sagen, zum einen war das doch schon von einer gewissen Hoffnung geprägt, dass das klappt, weil die Tatsache an sich, dass diese Abstimmung für Samstag angesetzt worden war, war ja ein klarer Hinweis darauf, dass es eigentlich klappen könnte und klappen würde, sonst hätten die Republikaner das ja blockiert weiterhin. Zum anderen eine sehr abwehrende Haltung, diese Was-wäre-wenn-Diskussion zu führen, weil, glaube ich, auch immer die Angst ist, wenn die Europäer sagen, naja, wenn es harter Fahrt kommt, kriegen wir das schon irgendwie gestemmt. Das ist natürlich dann erst recht kein Anlass ist für die US-Politik, da sich jetzt noch weiter zu engagieren. Dass es die Europäer gestemmt kriegen würden, da habe ich eigentlich auch gewisse Zweifel. Ja. Aber es ist halt wirklich, es ist akut. Es gibt, was Habeck auch in der Vergangenheit schon immer wieder gesagt hat, es gibt so Berechnungen, wenn die Hilfe aus den USA komplett ausbleibt, würde es nur wenige Wochen dauern, bis die Front in der Ukraine in sich zusammenbricht. Und vor allem, es gibt natürlich auch diesen massiven Munitionsmangel. Ja. Das ist auch ein Riesenthema, Stichwort Rüstungsproduktion. Da ist ja die Hoffnung, dass man bis Sommer es vielleicht doch schafft, da wieder auf den Stand zu kommen und sozusagen genügend Munition bereitzustellen.
Ja, hoffen wir, dass es klappt. Danke dir jedenfalls. Du hast die Reise, dauerte von Mittwoch, ne?
Mittwochnachmittag bis Freitagnacht.
Genau, also eine lange, sehr anstrengende Reise. Hast natürlich einiges dazu geschrieben. Tun wir auch in die Shownotes. Herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Damit wären wir jetzt mit unserem Thema am Ende, mit den Ukraine-Hilfen und das, was das für dieses Land bedeutet. Aber wir wollen nochmal einen Blick zurückwerfen auf die vergangene Woche. Und dazu habe ich mir wieder meinen Kollegen Michael Götz ins Studio gehört. Michael Götz ist unser neuer Kollege hinter den Kulissen und taucht hin und wieder auch mal vor dem Mikrofon auf. Und zwar immer dann, wenn es Nachrichten von Ihnen gab, also von unseren Hörerinnen und Hörern.
Hallo Corinna.
Mein lieber Michael, was haben wir da vergangene Woche bekommen?
Uns hat Michael Kafka geschrieben zum Thema Schwangerschaftsabbruch aus deiner Sendung vom letzten Montag. Er findet, dass bei der Debatte die Rolle der Männer immer wieder zu kurz kommt. Und seines Erachtens ist die gesetzliche Regelung, einen Tatbestand bei der Frau zu sehen, völlig neben der Realität. Er fände eine Strafe für Männer, die ihre Pflichten als Partner nicht wahrnehmen, viel wichtiger und fordert ein Umdenken beim allgemeinen Männerbild.
Ja, interessant. Also herzlichen Dank für diesen Input. Diese Seite kam in der Tat vergangene Woche am Montag ein bisschen zu kurz. Da haben wir uns ja sehr auf den Kommissionsbericht konzentriert. Aber vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch was zum Thema AfD und unsere Folge am Freitag bekommen, oder?
Genau, da geht es um die Folge von Livia Gerster vom Freitag. Und zwar schreibt uns Jürgen Schulz, er sieht den Grund für das Erstarken der Ränder des politischen Spektrums vor allem in der fehlenden Selbstkritik von Politikern und Parteien und wünscht sich dazu eine thematische Aufbereitung.
Ja, eine thematische Aufbereitung ist nie verkehrt. Da können wir auch verweisen auf die eine oder andere Sendung, die wir in der Vergangenheit schon mal hatten, zum Beispiel die Folge mit unserer ehemaligen Kollegin Helene Bubrowski und dem Grünen-Chef Omid Nuripur. Da ging es am 01.01.2024 auch um die Fehlerkultur in der Politik. Wer da vielleicht nochmal reinhören möchte, nur zu.
Ja, und dann haben wir noch Post bekommen, die sich mit der FAZ im neuen Gewand beschäftigt. Unsere Website und die App sehen ja jetzt etwas anders aus. Und zwar hatte ein Hörer da auch Schwierigkeiten, die Podcasts zu finden.
Ja, das ist auch noch ein gutes Thema, das wir unbedingt ansprechen sollten, denn wir haben einen famosen Relaunch hinter uns, also unsere FAZ-Seite. Im Internet sieht inzwischen frischer, übersichtlicher und auch einfach besser aus. Die Podcasts, die finden sich dann nämlich einfach unten in der Mitte beim Reiter Anhören. Da sind auch solche schicken Kopfhörer zu sehen. Und unter dem Reiter Podcast finden Sie wirklich die ganze Podcast-Welt der FAZ und relativ übersichtlich angeordnet. Also da einfach mal reingucken und dann hilft das, glaube ich, schon sehr weiter. Ja, lieber Michael, damit wären wir am Ende dieser Sendung, oder?
Ja, damit haben wir das Ende erreicht.
Genau, freuen uns natürlich wie immer unter Feedback unter podcast@faz.de. Schreiben Sie uns, wie Sie die Sendung fanden, welcher Meinung Sie sind in Sachen Ukraine-Hilfe und vielleicht auch, was Sie zu unserem FAZ-Auftritt im Netz sagen. Das würde uns natürlich auch brennend interessieren. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss!